Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Guten Abend allerseits, ich heiße Hannes Hug. Der Heinrich Villiger raucht. Er raucht Zigarren. Und er produziert Zigarren, das schon in der dritten Generation. Heinrich Villiger, dass Rauchen schädlich ist, das bestreitet auch niemand. Aber mittlerweile hat man manchmal das Gefühl, Rauchen ist das personifizierte Böse. Ist Rauchen böse?
Ja, ich glaube, da sind wir alle einig, dass das Rauchen nicht gesund ist. Das ist mal der erste Punkt. Und inwieweit schädlich ist, hängt natürlich auch davon ab, wie viel einer räucht. Ob er den ganzen Tag am Morgen früh schon anfängt und dann bis zum Abend zwei Päckchen Zigaretten durchlässt. Oder ob er vielleicht nach dem Nacht einmal eine Zigarre räucht. Das ist sicher ein Unterschied.
Wann habt ihr eure erste Zigarre, Zigarette, eure erste Pfeife, wann habt ihr das erste Mal geräucht?
Also wir haben ja früher haben wir sogar noch eine Zigarettenfabrik gehabt. Die hat mein Vater und mein Onkel hat sich mal beteiligt an einer kleinen Zigarettenfabrik, die schon lange eingegangen ist. Die hat Kost und Co. geheissen in Münzigen und wir haben eine Marke gehabt, Boston. Und ich habe natürlich da bin ich noch in der, da bin ich in Neuburg, in der Handelsschule. Wenn einmal englische Monteure gekommen sind, für diese Zigarettenmaschinen um zu basteln, habe ich müssen übersetzen.
Also, ihr seid Jahrgang 30, in der Handelsschule seit der 49, seid ihr etwa 19 gewesen?
Ja, ich habe Matur gemacht in Neuenburg im Jahr, wo ich 20 war, also im Jahr 1950. Und das war vorher gewesen. Mhm. Und wir haben auch die erste, das ist auch noch ein interessantes Detail, wir haben die Firma kostet, die erste Filterzigaretten in der Schweiz auf den Markt gebracht, die sogenannte Postenfilter. Und dann bin ich so gewesen, da habe ich schon meinen Englischunterricht gehabt und bin dann in die Fabrik und habe übersetzt, wenn die Monteure gekommen sind, dass die Schweizer, unsere eigenen Leute das verstanden haben.
Und um die Nervosität lindern, hat er immer eine
Grafik. Und dort habe ich natürlich so meine erste, natürlich so vorher schon als Kind, es hat auch noch Zigaretten, wo ich in der Primarschule bin, jetzt Zigarettenautomaten gegeben auf dem Bahnhof. Dann können wir für, glaube ich, 50 Grappen oder 40 Grappen 3 Zigaretten rauslassen. Das hätte ja niemand wissen dürfen. Das war die ganz erste Rauchversuche.
Also es hat schon auch in der Kindheit von Heinrich Villiger das gegeben, was viele, unter anderem auch ich, haben gemacht, heimlich rauchen. Ich habe es am Anfang gesagt, Rauchen hat man manchmal das Gefühl, heutzutage ist etwas wahnsinnig Böses. Ich bin aufgewachsen in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat es einerseits geheissen, Rauchen spinnst. Auf der anderen Seite hat es den Cowboy gegeben für eine ganz bestimmte Marke, die für die Freiheit ist gestanden. Also das war für mich so ein Spannungsfeld von Rauchen. Warum ist der Rauchen heute so geächtet?
Ja, das ist ein Phänomen, das wir nicht nur beim Rauchen haben. Also, es geht ja letztlich um die soziale Akzeptanz. Nicht nur vom Rauchen, auch von anderen Sachen.
Aber beim Rauchen ist es ja so, dass man heute sagt, wer heute noch raucht, ist ein Idiot, weil er schätzt sich. Heute muss man zu sich schauen. Früher war Rauchen etwas von Welt, etwas von Genuss und Zeit haben und sich das können leisten. Und heute ist es eigentlich das Gegenteil. Heute vertut man sich alles, wenn man raucht.
Ja, ich sehe das nicht so extrem. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was sie rauchen. Also in Amerika haben wir sehr extreme Strömung gegen das Rauchen. Und dort ist es eigentlich so, wenn einer Zigaretten räucht, so ist er auch soziale Stufen niedriger. Es sind also die Arbeitslosen und auch die Schwarzen, die zum Teil in Amerika auch noch diskriminiert werden, wo sagen, das sind die Leute, die kein Geld haben, die räuchen billige Zigaretten. Kommt natürlich dazu, dass in Amerika Zigaretten auch noch viel billiger ist als hier. Die Steuerbelastung ist nicht so gross.
Also ich würde sagen, es ist nicht nur eine Frage, was man raucht, ob jetzt eine Zigarre, eine Zigarette oder eine Pfeife, sondern auch welche Marke dass man raucht.
Das auch. Aber wenn ich jetzt mal differenzieren zwischen Zigaretten, Pfeife, Zigarren, ich sage auch immer gewisse Vergleiche. Das ist wie beim Unterschied, trinken Sie einen guten Porto, trinken Sie ein Glas Schweizer Wein oder trinken Sie ein Coca-Cola oder nichts gegen Coca-Cola, aber irgendein Süßwasser, wo man sagt, trinkt man einfach, weil man durchsteht, aber Genuss ist es eigentlich nicht.
Also ich würde jetzt sagen, wer viel raucht, der ist süchtig und wer ab und zu eine raucht, der genießt.
Ja. Ja, wobei es eben noch eine gewisse Rolle spielt, was man räucht. Mhm. Aber das ist schon so. Wir sagen ja immer, gut, ich komme aus der Zigarre, aber ich will jetzt auch nicht Reklame für Zigarren machen.
Ja, der Punkt ist natürlich, dir wäre ja seltsam zu verstehen, wenn ihr würdet sagen, ich akzeptiere es total, dass es eine rauchfreie Gesellschaft gibt, wie die Weltgesundheitsorganisation das will, bis 2020. Ihr würdet ja quasi eure Existenzgrundlage aufs Spiel setzen, oder?
Ja, sicher, wenn man, also wir sagen immer, es ist, Zigarren ist ein Genussmittel und eine Zigarre im Tag, oder, das ist auch mein Quantum, ein bis zwei Zigarren im Tag, das ist sicher kein gesundheitliches Risiko.
Mhm. Die Sendung geht eine Stunde, haltet ihr es aus ohne Zigarren?
Ich halte das, ja, ich und, in einer Stresssituation. Ich habe ja früher sehr viel mehr geräumt. Mhm. Vom Morgen Mitarbeiter, die gesagt haben, viele haben sie überhaupt das ganze Jahr noch nie gesehen, auch nie eine Zigarre in der Hand oder irgendwo. Das habe ich aber reduziert. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und man weiß ja auch, Nikotin wirkt ja gefäßverengend. Das kann man kompensieren mit Alkohol. Alkohol wirkt wieder Gefäß erweitert. Aber man sollte nicht ein Laster aus anderen Laster kompensieren. Jetzt ein bisschen scharf ausgedrückt. Mhm. Nein, ich brauche, Nikotin hat ja eine Doppelfunktion. Das ist auch medizinisch eigentlich auch anerkannt. Nikotin tut beruhigen gleichzeitig und Nikotin tut auch wieder beleben. Also ich arbeite immer noch, trotz meinem bald biblischen Alter, und arbeite sehr viel zur Nacht, wie eine Nachtarbeit. Schaffen also, die Frau läutet am 10 Uhr an und sagt, kommst du überhaupt noch heim heute Abend? Und wenn ich einen toten Punkt habe, rauche ich gerne eine Zigarre, dann tut mir das wieder beleben.
Mhm. Ich will nochmal zurückkommen auf die Frage von vorher, wo ich ja gesagt habe, wie ist das eigentlich gekommen, dass sich das so verändert hat? Dass man gesagt hat, Rauchen war früher etwas von Genuss und vielleicht auch Luxus, von Freude. Ja. Und heute ist es geächtet. Ja. Wo ist da der entscheidende Punkt, Moment passiert, wo Rauchen stellvertretend ist worden für alles Böse?
So. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Menschheit generell aggressiver geworden ist. Also wenn einem etwas stört, was der Nachbar macht, ist man eher... gehen wir eher auf Barrikaden, wie früher, wo man einfach gesagt hat, ja, aus Anstand oder aus Zurückhaltung oder aus Freundschaft, tut man einfach bei die Augen zudrücken. Ein Beispiel, die ganze Aktivitäten gegen Geländewagen. Die brauchen viel Benzin oder Diesel und haben das grosse Schadstoffausstoß. Also, ich fahre selber einen Geländewagen und ja, eine Zeit lang wirklich noch Hemmungen gehabt, nach Zürich zu fahren. Ich dachte, ich wäre abgebübelt.
Mhm. Und sind immer über den Feldweg gefahren, damit der dreckig genug ist?
Ja, er wird nie so, ja, dass man sieht, dass er auch gebraucht wird. Also, ich tue mein Auto grundsätzlich nicht, weil ich finde, es grössere Umweltverschmutzung, wenn man das mit unserem Trinkwasser zum Autowaschen braucht. Das ist auch nicht unbedingt gerade ökologisch gedacht. Aber gut, wir haben ja genug Trinkwasser im Moment. Nein, das Räuchern ist irgendwie in Misskredit gekommen, vor allem auch, es hat vielleicht auch zu tun mit der Geschmacksrichtung. Also, als ich angefangen habe, haben wir in der Schweiz nur schwarze Zigaretten geräucht, mit schwarzem Tabak.
Das ist was, schwarzer Tabak?
Das habe ich übrigens in meiner Ausbildung, meine erste Tabak, die ich gekauft habe. Ich war anderthalb Jahre in Amerika zur Ausbildung, als ich angefangen habe. Die schwarze Tabak, die Schweizer Zigaretten sind damals unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und schon vorher mit Maryland, das sind Maryland-Tabak gewesen. Und die Parisien und die, wie die alle geheissen sind, und die Brünet und sowas, heute noch auf dem Markt sind, aber die haben da alle Maryland-Tabak gehabt. Und dann haben ja, nach dem Zweiten Weltkrieg sind die amerikanischen GIs, die nach Europa gekommen sind, die haben dann die American-Blend-Zigaretten gebraucht.
Gut. Das sind Tabakmischungen gewesen.
Die American-Blend-Zigaretten ist sehr stark differenziert von der Maryland. Die Maryland-Tabak, die werden luftgetrocknet und werden, ja, so auch halbmässig fermentiert. Und die American Blend ist eine Mischung aus Virginia und Orient-Tabaken und Burley. Und Burley wird wieder sauciert und die hat völlig einen anderen Geschmack.
Sie wird sauciert, was heisst das?
Ist sauciert. Sie wird also mit Geschmacksstoff behandelt. Also der Tabak wird, wie übrigens auch bei der Pfeifentabak, wird ja auch aromatisiert. Mhm. Also mit wie auch immer, mit Zwetschgenaroma, Whisky-Aroma, da gibt es ja eine unendliche Palette. Mhm. Und das... Das merkt man natürlich auch, wir sind Pfeifenräucher, wir haben einen technischen Leiter gehabt, wenn wir den gesucht hat, haben wir nur müssen im Pfeifenaroma nachlaufen, dort Fabrik, dort, den hat man gefunden. Wie sich die unterschiedlichen, es kann sein, dass aber da gibt's keine Resultate, ob der menschliche Organismus unterschiedlich reagiert auf die unterschiedlichen Kompositionen.
Das würde also mit anderen Worten heissen, früher haben Zigaretten, Tabak per se mehr nach dem geschmeckt, wo man auch hat gewusst, das ist das. Und mit der Zeit haben sich die Geschmacksrichtungen so verändert, dass man gesagt hat, auch wenn ich nichts gegen Rauchen hätte, jetzt finde ich einfach, es stinkt. Ja. Oder?
Es ist sehr ein komplexes Thema. Mhm.
Darum versuchen wir es jetzt ein bisschen einzugrenzen.
Wir kommen das doch noch ein bisschen ins Fachliche rein. Mhm. Eine Zigarette hat ja das Papier.
Ja.
Die Maryland-Zigaretten, die man nach dem Krieg geräucht hat, haben sehr leicht brennende Tabakmischung. Und mit dem Papier reguliert man die Brand, der Abbrand von der Zigarette. Das weiss der Konsument nicht, aber es ist so. Die, wenn es leicht brennende Tabak sind, nimmt man sehr ein dünnes Papier, das brandhemmend ist, dass Zigaretten nicht runterledern, die im Zug. Für schwer brennende Tabak nimmt man ein Papier, wo brandfördernd ist, nicht brandhemmend. Das gibt also das haben wir hochkombustible und schwachkombustible Papier. Die hochkombustible Papier, die haben Füllstoff drin. Und die haben einen anderen Nebengeschmack. Also, man kann sagen, dass die Umwandlung von dem Geschmacks, jetzt reden wir ja vom Mitraucher, vom Passivraucher, der findet das ja anders als der Raucher.
Der Raucher hat sicher ein kleines Problem, aber er hat sicher auch ein kleines Problem, weil er ja mit im Boot sitzt oder sie, oder?
Ja, er will ja seine Umwelt ja auch nicht unbedingt schädigen. Aber sicher haben die ganzen Einflüsse von der Umstellung von einer Geschmacksrichtung auf die andere auch dazu geführt, dass die Umluft anders, dass, wir haben ja den Rauch und den Passivrauch, dass der Rauch, den der Passivraucher schmeckt, den man anders empfindet als früher.
Jetzt haben wir nur eigentlich über den Geruch oder über die Emission, wie man so schön sagt, geredet. Ich finde es dennoch wahnsinnig spannend, dass man mal hat gesagt, das ist quasi die Insel von der Ruhe, von der Entspannung im Chaos vom Alltag. Es ist eben Individualismus, Zeit haben, Genuss. Und das ist so aufgeladen mit dem. Es ist sinnlich, der blaue Dunst und man denkt nachher. Und auf der anderen Seite heisst es plötzlich, es stinkt, es gibt einen schlechten Atem, es gibt Krebs. Also es ist in der Kommunikation wahnsinnig gegensätzlich. Das allein nur am Geruch festzumachen, glaube ich, kann man ja auch nicht, oder?
Das sind natürlich schwierige Themen. Glaube auch, dass mit Meinungs, wenn Sie jemanden fragen, wie, warum und so sind, man macht ja sehr viel, machen wir auch intuitiv, oder? Wie Sie vorhin gesagt haben, man sieht den schönen Rauch und natürlich kommt die beruhigende Wirkung noch dazu, über das haben wir ja schon geredet. Aber der Mitraucher reagiert eben sehr unterschiedlich. Und es kommt auch darauf an, man ist auch der Stimmung unterworfen. Es kommt darauf an, ist man verrost auf dem Trottoir, im schönen, kommt mir ja, passiert einem ja, dass man eine Zigarre räucht, dann kommt irgendeiner und sagt, muss jetzt die frische Luft auch schon mit einer Zigarre verändern. Oder?
Verpesten.
Ja, das hatte ich nicht sagen.
Passiert euch denn das viel? Ihr seid ja
passiert. Ja, es ist mir vor kurzem passiert, wir in Mexiko, wir sind in der Gartenwirtschaft gesehen, am Nebentisch, ja, zwei, drei Tische weiter Amerikaner, und wo wir unsere Zigarren angezündet haben, haben die angefangen mit den Mönchkarten wedeln und haben hasserfüllte Blicke uns zugeschossen. Und dann haben wir gesagt, das haben sie zwar nicht verstanden, wir haben gesagt, hauet ab, aber sie sind dann gegangen. Dann haben wir friedlich unsere Zigarre weitergereicht.
Und eine Debatte, eine Diskussion, ist das, kann man jetzt vorstellen, dass das bei jemandem bei euch doch noch einen gewissen Kampfgeist weckt?
Ja, man weiß natürlich, wer ich bin, oder? Man sieht eben nicht
in Mexiko?
Nein, das hat sie das haben sie natürlich nicht kennen, so schwer, dass sie wahrscheinlich nicht so reagiert. Aber es kann Debatten auslösen, aber dann sagt man halt okay, man verzichtet halt und tut die Zigaretten weglegen oder Zigarre oder was auch immer, im Frieden zu lieben.
Könntet ihr nachvollziehen, dass Leute echt ein Problem haben mit Rauchen? Also mal vor dem Hintergrund, dass die Raucher sind und selber aus einer Tabakproduzentenfamilie kommen, die dritte Generation, und eben dementsprechend sicher nicht interessiert sind, dass es keinen Tabak mehr gibt.
Also der Mensch wird immer, also wenn Sie Geschichte sehen, Christoph Kolumbus hat ja 1492 Tabak nach Europa gebracht. Und seit der Tabak da ist, gibt es laufende Kampagne gegen das Räuchern. Es hat den Sultan Murat IV., glaube ich, hatte, der hat das Räuchern zum Kapitalverbrechen erklärt. Er hat den Räuchern noch den Hals abgeschnitten, dann hat sie eingesperrt. Und das Volk ist in Berlin, das Volk auf die Straße, und hat gesagt, wir wollen wieder räuchern, und bis dann die ganzen Verbote wieder aufgegeben worden sind. Also wenn der Mensch irgendein Gefühl, wir haben einerseits den Räucher und auf der anderen Seite den Nichtraucher. Und das Problem ist, wie können die beiden miteinander schlagen? Also ich würde sicher nicht aufs Räuchern verzichten, nur weil es noch ringsum jungen. Man weiss ja, ein Drittel von der Bevölkerung sind Raucher. Mhm. Zwei Drittel sind so grob, mal Daumenregelung, Handgelenk mal bei. Und zwei Drittel, aber ich würde mich sicher nicht wegen diesen zwei Drittel, die nicht räuchern, jetzt aufhören zu räuchern.
Aber für euch selber könnt ihr es nachvollziehen, dass das jemand stört? Das ist ja eigentlich meine Frage.
Ja. Aber es gibt noch andere Züge, die stört. Weißt du, wenn es morgen durch die Bahn, wenn der ganze Verkehr ist, dann kommt der ganze Auspuff. Das stört mich mehr als der Rauch.
Ja, logisch, als Raucher ja, und als Zigarrenproduzent liegt damit das natürlich.
Es gibt viele Gerüche, die mehr stören.
Seit ein bisschen mehr als einem Jahr ist das Rauchverbot eigentlich in der ganzen Schweiz durchgesetzt. Ja. Ich habe mich in diesem Zusammenhang gefragt, was echt für euch euer liebster Rauchverbot ist.
Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Also dort, wo Haufen Leute zusammen sind, wo man andere Leute stört, also in einem Flughafen oder in einem Supermarkt oder wo es viele Leute angesammelt sind oder sogar in einem Open-Air-Konzert, wo hunderte von Leuten beieinander sind, auf Durchführung. Vor kurzem haben wir an einer Rockband gesehen und sind alle gestanden und der Zigarettenräucher hat seine Zigaretten gehabt und wir sind eine ganze Gruppe gewesen, und eine junge Frau ist bei dem verbiert hat mit einer Zigarette noch ein Loch in den Rock gebrannt. Plötzlich hat es gefunkt und gemacht. Das sind natürlich bei solchen Gelegenheiten, sollte man eben aufs Räuchern verzichten.
Der hat ein gutes Stichwort geliefert, nämlich Rock. Und zwar nicht der, der jetzt ein Brandloch hat nach einem Konzert, sondern ein Rockkonzert. Ich würde gerne eine Musik spielen, die ihr euch ausgesucht habt. Das ist Tina Turner aus ihrem frühen Werk, noch zusammen mit dem Ike, Bold Soul Sister. Wie kommt es zu der Wahl von der Tina Turner?
Ja, Tina Turner hat einmal, das ist Zufall gesehen, dass Tina Turner auch Zigarren raucht. Und zwar raucht sie diese sogenannte krumme Virginia, die wir machen. Das hat mich natürlich gefreut, aber ich finde es ja natürlich nicht nur wegen dem, ich finde es als, schauen Sie mal, eine sehr grossartige Sängerin, ja. Und sie wohnt hier in der Schweiz, und darum haben wir, glaube ich, wir Schweizer eine engere Beziehung zu der Tina Turner als zu anderen Jazz-Sängerinnen.
Also können wir sagen, Tina Turner ist für Heinrich Villiger nicht nur Rauch, sondern auch Feuer.
Ja.
Stop and things and stuff. Crazy me. I'm a bold soul sister. ESS. How? Sock it to the biscuit. Bring it on down to the boat. Clean the dick box.
Soul Sister Ike und Tina Turner, ein Musikwunsch von Heinrich Villiger, Zigarrenfabrikant und Gast heute Abend bei uns im Fokus hier auf DRS3. Heinrich Villiger, Zigarrenproduzent in der dritten Generation, jetzt heuer seit der 81. Wie ist es eigentlich, wenn man ein Produkt herstellt, wo alle Welt sagt, das ist schädlich, Wie fühlt man sich da, wenn man etwas macht, wo die Mehrheit der Leute findet, das ist nicht sinnvoll?
Also, die Spruchregelung von der WHO, man hat ja grossen Gegner, das ist die Weltgesundheitsorganisation. Die wird ja am liebsten das Räuchern also verbieten.
Das ist das Ziel bis 2020, habe ich gelesen. 2020.
Ja, also bis zu einer gewissen, ja, also es ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt einen gewissen Anteil an der Bevölkerung, die raucht. Das sind in der Schweiz rund ein Drittel und in anderen Ländern ist es höher, in anderen Ländern ist es niedriger. Da gibt es also Studien, die sagen, also bis im Jahr 2040 oder 2050 oder 2070 haben wir eine rauchfreie Gesellschaft. Das glaube ich nicht. Das ist mal das Erste. Aber die WHO ist auf der anderen Seite, ihr Ziel ist eine rauchfreie Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir das Finanzministerium und die Wirtschaft, die sagen, dass der ganze Tabak ist eine sehr arbeitsintensive, kapitalintensive Branche, die kann man nicht einfach abwürgen. Das sind Millionen von Leuten, die da über das Auskommen kommen finden. Und in dem Wechselspiel von Pro und Contra, die WHO sagt, also wir werden, also die Leute, die aktiv sind in der Branche, werden bezeichnet als Merchants of Death, die
also Händler des Todes.
Mhm. Ich fühle mich nicht so. Mhm. Im Gegenteil.
Die sieht auch nicht so aus, ehrlich gesagt.
Also im Gegenteil, ich meine, dass wir mit unseren Zigarren nach wie vor im Konsument Genuss bieten. Gut, es ist wie überall im Leben, es gibt Wein, die besser ist, es gibt Wein, die schlechter ist, es gibt auch Zigarren, die besser sind, andere, die weniger gut sind. Aber eine gute Zigarre, die natürlich etwas kostet, ist für mich etwas Gutes und ich fühle mich nicht als, irgendwie als Gifthändler.
Das Thema, das sich ja je länger man sich mit dieser Geschichte über Rauchen und Nicht-Rauchen beschäftigt, ist ja auch so ein bisschen Vernunft und Unvernunft. Und man kann sich ja dann fragen, ist es vernünftiger nicht zu rauchen oder ist es unvernünftiger zu rauchen, dafür ein anderes Leben zu leben? Also spannend ist ja, dass man muss sagen, sehr wahrscheinlich muss man wirklich Leute schützen davor, vor Missbrauch von Tabak. Aber man muss uns ja vielleicht auch schützen vor Fremdbestimmung. Wie seht ihr das?
Also wenn wir zum Thema Vernunft kommen, dann wird es natürlich kritisch. Mhm. Also wir haben ja lange mal vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, Formel 1-Team gesponsert. Und meine Frau hat immer gesagt, das sind ja alle Verrückten, da etwas zu sponsern, wo 3 Stunden im Kreis rumfährt und Luft verpischen und Benzin verbraten. Das ist auch unvernünftig. Oder,
gut, das muss man euch, ich habe gelesen, ihr seid ein grosser Auto-Fan, ein Freak und euch gefällt das Auto. Also von dem her ist das auch...
Ja, ich bin also mal ein Auto-Freak gewesen, bis nicht mehr, sind wir bald überall nicht mehr geschwinder als innerorts 30 und ausserorts 80 da fahren, sage ich, bin ich mit dem Mountainbike bald schneller. Ich bin heute kein Autofreak mehr, aber wir sponsern nach wie vor dort, wo es möglich ist, motorsportliche Veranstaltungen. Wir haben auch im Unternehmen 2 Mitarbeiter, die Bergrennen fahren. Und das ist auch unsere Zielgruppe, die Leute, die an der Straße stehen und Lastwagen, Druckfestival.
Die rauchen noch Zigarren.
Die räuchern zum Teil eben in der Kabine, die werden noch, die stören ja niemand, wenn sie in der Kabine, solange sie allein in der Kabine sitzen. Mhm. Ich meine nicht, dass Räuchern Vernunft, das war ihr Stichwort gewesen. Wenn einer die Nordwand, bei einer Nordwand aufklettert, das ist auch die Frage. Er weiß, warum macht er es? Es ist natürlich die Befriedigung, da oben anzukommen. Könnte viel ringer mit dem Bändli rauffahren, auf die Jungfraujoch.
Aber der Knackpunkt der könnte ja sein, dass er sonst niemand gefährdet. Also das Passivrauchen ist ja eigentlich einer von diesen Diskussionspunkten gewesen, oder?
Und gut, dort habe ich gegen den Schutz von... Es ist natürlich auch wieder... Es gibt also Statistiken, wo sagen, also bis von Millionen von Passivrauchertoten. Ob die Statistiken... Da habe ich einige Zweifel, ob die Statistiken stimmen. Ich kenne 2 Professoren, wo Lungenprofessor, und sagen sie in ihrer Praxis noch nie einen Todesfall gehabt von Passivrauchen. Und da gehen natürlich auch die eine Seite sagt das und die andere Seite sagt das Gegenteil. Aber vom Grundsatz her bin ich natürlich auch durchaus einverstanden, wenn man sagt, der Passivraucher muss geschützt werden.
Wie könnte man denn, einfach jetzt mal vorausgesetzt, es gibt ein komplettes Rauchverbot. Die Villiger haben längst umgesattelt, die produzieren nur noch Nikotinpflaster und kein Tabak mehr. Wie könnte man denn die sinnliche Komponente, die ja eben den blauen Dunst hat, die eine gesellige Runde hat, also wenn ich sage, in den 70er Jahren aufgewachsen, kann ich mich auch erinnern an die Fernsehdebatten, wo immer Rauch im Studio war, wo man gepufft und darüber nachgedacht, wie könnte man denn das ersetzen? Durch was könnte man das ersetzen? Der Rauch?
Ich glaube, schlicht und einfach, das könnte man nicht ersetzen. Gut, das ist jetzt eine ganz klare Aussage. Der Rauch ist schön zum Anschauen. Und der Rauch kann. Wir sind mein Grossvater mütterlicherseits, der hat nicht geraucht. Das war ein Nachkriegsjahr. Kriegsjahr, wo ich mit der Schule bin. Und dann mussten wir ja Heizungen sparen, Heizmaterial. Wir mussten nicht müssen sparen. Die Schweiz war schon abgeschottet. Und dann haben wir auch nicht gelüftet. Wir konnten nicht jeden Tag können durchzogen machen und das Haus auskühlen. Und dann hat er aber immer nach dem Mittag ein Brettchen gehabt und einen Nagel drin und hat immer eine Zigarette draufgesteckt. Und eine Zigarette, weil er nicht Raucher war, hat die Zigarette runterbrennen. Und die hat dann die Küche-Düfte und Essensdüfte übertönt. Also, er hat sich also selber bewusst zum passiv Rauchen gemacht und ist uralt geworden. Ja gut, die Zigarette ist nicht den ganzen Tag gebrannt. Aber der Rauch hat natürlich auch eine positive Komponente. Er schmeckt, wir haben über den Rauch am Anfang von der Sendung schon geredet. Gut, was schmeckt?
Ja, die haben gesagt, dass vielleicht die unraffinerierteren Tabaken auch mehr nach Tabak schmeckt und man das eben vielleicht auch lieber schmeckt als.
Gut, das ist das eine Seite. Und das andere ist natürlich der Parfümierte, der Pfeifentubak. Die Leute sagen immer, was ist da für ein Tubak, der so gut schmeckt, wenn ein Pfeifenräucher einem vor die Nase durchläuft. Das sind die Aromastoffe, die so schmecken. Aber es gibt auch Pfeifentubak, die nicht behandelt sind, aber die schmecken wieder anders. Da gibt es eine ganze Palette von Geschmacksrichtungen, aber die kann man gar nicht messen. Nicht bei einer Farbe können sie sagen, es ist schwarz, es ist grau, es ist dunkel. Aber die Rauchkomponente, die Rauch, können sie schlecht. Sie können sagen, es ist ein bisschen süßlich, es ist ein bisschen säuerlich. Aber der Rauch zu beschreiben, der Geschmack zu beschreiben vom Rauch, schwierig.
Die hat eine Tabakausbildung, eine sehr umfangreiche. Die hat es vorhin angetönt, in den USA. Die war aber auch in Kuba, vor der kubanischen Revolution. Ich nehme an, das war eine sehr abenteuerliche Zeit.
Und das hat mich auch gereizt. Das ist ja schön an unserem Beruf, dass man eigentlich mit der ganzen Welt verbunden ist. Gut, mein Vater hat gesagt, also Tubak, das ist das Wichtigste, wir machen das Produkt, das Tubak, und du fährst jetzt an. Also ich konnte nicht studieren, das war gar keine Diskussion. Nach der Matur hat er gesagt, jetzt fährst du an mit dem Tubak.
Also es war seit der 20
Jahren? Ja, 20 Jahre. Dann bin ich nach Amerika und da haben wir eben die Zigarettenfabrik noch gehabt. Die habe ich also die ganze Saison mitgemacht, das hat dann im Süden. Die Ernte wird im Süden zuerst reif, also in Florida, South Carolina, North Carolina, Virginia, Tennessee, Kentucky, in all diesen Staaten gewesen, mit denen, das sind die Tubak-Einkäufer, wie Zigeuner, fangen sie unten an und ziehen durch die ganzen Staaten bis nach Norden, bis die Saison im Winter fertig ist und kaufen auf diesen Auktionen Tubak.
Dir hat vorhin gesagt, es ist gar nicht die Frage gekommen, dass ich ein Studium hat gemacht habe. Ist klar gewesen, dass dir werden müssen einsteigen?
Ja, mein Vater ich war der Älteste und der Vater hat gesagt, ich muss einen Nachfolger haben, oder? Das ist Familienunternehmen so. Und mein Bruder, der 11 Jahre jünger ist,
der Kasper Filiger, der ehemalige Bundesrat.
Er hat studiert, ist an DTA und hat den Maschineningenieur gemacht.
Okay.
Und das ist die unterschiedliche Ausbildung. Und dann habe ich das Amerika gehabt. Und dann ist nach dem Sommerhalbjahr ist die Saison fertig gewesen. Dann ist der Winter gekommen. Dann bin ich in Kentucky gewesen. Das ist die Saison später. Wieder andere Tobak. Tennessee, in Wisconsin, in Massachusetts. Also in der ganzen Westküste wird überall Tobak produziert. Zwischendurch bin ich nach Kuba. 1951 war ich erstmal in Kuba gewesen. Also einfach mal zur Ausbildung. Fast zwei Jahre. Das ist noch in der Türkei.
Also mit 20, das stellen wir ja recht abenteuerlich vor, oder?
Ja, wie seid ihr denn da? Ich hatte ein Auto, müssen haben, dass wir können den ganzen, das ist ein ganzer Tross wie ein Zirkus, der von einer Auktion zur anderen fährt. Sehr abenteuerlich.
Und wie hat er euch denn das alles beigebracht? Also, hat er da irgendjemanden gehabt, oder?
Ja gut, ich habe natürlich schon durch unsere Beziehungen, ich habe natürlich nicht einfach mitgelaufen, ich habe geschafft. Also ich hatte einen Job, also mein erster Job war, die auf diesen Auktionen, die kommen die Bauern, die den Tubak in Körbe präsentieren und die Käufer kommen also in einem enormen Tempo, gehen sie von einem Korb zum anderen und sagen, da macht Zwitschern oder im Auktion irgendein Zeichen. Können also den Tubak nicht näher prüfen und ich musste hinten anlaufen und schauen, ob der Tubak, der oben drauf ist, wo das Kriterium war für den Preis, ob der Tubak, der drinnen im Korb ist, identisch ist. Also musste ablöpfen, innen rausziehen und die Qualität vergleichen. Ich war natürlich immer im Clinch mit den Bauern. Das ist klar. Und wir hatten so ein Team von Schwarzen, die wir gekauft haben. Im Südstaaten, die haben natürlich mein Englisch nicht verstanden. Und ich habe ihre Südstaaten-Slang auch nicht verstanden. Und die Bauern haben mich auch nicht verstanden. Aber immerhin habe ich mich einigermaßen durchgeschlagen. Und dort habe ich natürlich viel gelernt. Und ich bin auf einer Schule. Es gibt also in Amerika eine sogenannte Grader-Schule. Für die Ausbildung von Grader. Also Grader sind Leute, die mit Tabak beurteilen und klassifizieren.
Was ist das Wichtigste, wenn man muss das beurteilen oder können? Also, ich meine, das ist ja so neben. Darum ist vielleicht das Rauchen, der Rauch per se, ja, auch etwas Sinnliches. Man hat ja die Nase, man, ja, hat Sensorik, also einen Finger.
Also, bei diesen Auktionen geht es rein nach dem Auge und nach dem Gefühl. Also, man schaut mal den Tabak an, das sieht man ja, ist er reif, ist er überreif, ist er nicht reif. Dann mit den Händen ist es ein dünnes, feines Blatt, ist es ein gröberes Blatt. Also, das ist rein eine optische Prüfung und eine manuelle Prüfung. Wir bei der Zigarre, wir tun auch noch rauchen, wir können auch noch rauchen. Also, bei einer Auktion haben sie keine Möglichkeit, noch zu rauchen. Das geht schnell. Die Tabak kommen dann normalerweise ins Labor und werden im Labor auch noch untersucht, Zuckergehalt und so weiter. Aber wir, wenn wir einkaufen, das ist dann die spätere Phase, wo ich in die Firma komme, wo ich aktiv mitgeschafft habe, mit meinem Vater zusammen nachher alleine den Tabak-Einkauf gemacht. Wir tun die Tabak raus, wir schauen ihn an und tun dann auch rauchen. Also kann ich eine Zigarre drehen, selber drehen, von dem Tabak, den man anschaut, tun wir rauchen und macht eine geschmackliche Beurteilung.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, Tabak, als wenn wir jetzt uns vorstellen, es gibt keine Rauchmöglichkeit mehr. Ich habe gesagt, ja, dann würde williger nur noch Nikotinpflaster herstellen. Ja. Ich habe ein paar Zahlen. Also, ihr habt letztes Jahr, im 2010, einen Umsatz gemacht von 206 Millionen Franken. Ein gutes Geschäft auch. Ja. Hat es mal die Überlegung gegeben, zu sagen, das Rauchverbot in dieser Form ist ja nicht neu als Gedanke, Überlegung gegeben, zu sagen, wir machen ein neues Geschäft? Oder ist das, was ihr jetzt vorhin auch geschildert habt, mit dem Berufsstolz und so und der Tradition vielleicht auch zu viel?
Also, wir haben ja, dass mein Bruder Ingenieurausbildung hat, sind wir in das Velogeschäft eingestiegen, haben dann die Velofabrik gekauft, den Budisolz.
Was ja ein Flop ist geworden.
Ja,
ich habe sogar gelesen, dass dir mal einer von euren Töchtern einen Sommerjob, einen Semesterferienjob hat gegeben, damit sie eine Studie erarbeitet. Und die Studie ist offenbar zum Schluss gekommen, dass das nicht wird funktionieren.
Das ist meine älteste Tochter.
Und die haben nicht auf eure Tochter gelassen.
Haben nicht drauf gelassen. Sie hat eine Studie gemacht, aber das ist schwierig. Ist eigentlich auf zum Ergebnis gekommen, Hände weg von dem Geschäft. Und wir haben sie trotzdem gemacht. Und man meint immer, man sei gescheiter als ihr eigentlich Kind. Das ist normal. Und dann ist dann mein Bruder unterdessen ausgeschieden aus der Firma. Ist ja die Politik.
89 Bundesrat
ist der Bundesrat, hat also angefangen. Also zuerst die normale Grossrat, Nationalrat, Ständerat. Und dem Bundesrat hat er ja müssen ausscheiden. Dann ist er dann alleine gemacht. Er hat sehr viel Freude gehabt. Er ist auch ein begeisterter Velofahrer. Und ich habe immer noch gemeint, kann man schaffen. Sie hat noch bei der Wiedervereinigung von der BD Deutschland noch die Diamantfahrradwerke übernommen, zusammen mit der Deutschen Bank, mit der Investmentgesellschaft. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben die Konkurrenz aus Fernost. Die Fernost
das ist ja auch ein rechter Kontrast zwischen Rauchen und Velofahren, ganz ehrlich.
Dann wird auch immer gesagt, jetzt machen wir noch etwas für Gesundheit. Nein, das Velo, jetzt kommt ja das Elektrobike wieder. Wir haben hier schon, das ist 20 Jahre her, haben wir bei der Wiedervereinigung mit der Diamantfahrradwerke, die haben schon das Elektrobike gehabt. Und ich habe nicht das Elektrobike geglaubt, weil es schwer ist und die Power, die sie über die Batterie, die brauchen sie wieder, für das schwere Gerät wieder den Berg aufzuschleichen. Es ist also nicht so ganz, gut, wir haben dann das Velo-Geschäft wieder verkauft. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, da sind wir wieder wie wir auch. Wir haben jetzt vor 2 Jahren haben wir angefangen mit Schnupftabak. Mhm. Man kann sagen, also in Deutschland ist der Schnupftabakkonsum 20 Tonnen per annum. Also 20 Tonnen werden grammweise in die Nase geschoben. Jetzt können Sie mal schauen, wie viele Leute das sind. Dann gibt es den Kautabak, wo man, es gibt die Zahl, man kann jetzt auch so kleine Tafel kaufen, wo es also Tabak
ist. Wie Ketschgummi sozusagen.
Wie Ketschgummi. Das Problem ist, das sind natürlich, wissen Sie, Ketschgummi, den können Sie abschlucken, den Speichel. Wenn Sie dann so das Ding haben, haben Sie natürlich den Tabakspeichel. Und wenn man den jetzt abspeuzt oder rausspeuzt, also ich erinnere mich in Amerika, wo ich auf den Auktionen geschafft habe, die Bauern, die haben immer einfach so ein bisschen Tabak abgebrochen von der fermentierten Pflanze, haben ins Maul geschoben und haben das Ketschert gehalten. Aber in diesen Lagern im Büro haben wir die Eisen öffnen, noch früher. Die haben sie mit Kohle geführt. So Eisen, die sind aber so im Winter, wenn sie kalt war, die haben da fast glüht. Da sind die Bauern gekommen und haben dann ihre, auf das, vom rausgespeuzt, auf den Ofen gespeuzt. Ja. Und jetzt mal, pssst!
Leichte Explosionen im Büro. Ja. Ich würde gerne eine weitere Musik spielen, die ihr euch ausgesucht habt. Das ist Ella Fitzgerald, Let's Call the Whole Thing Off. Wie kommt es zur Ella?
Ich habe die Ella Fitzgerald noch erlebt, live, in einem Konzert in Zürich. Und bin sehr beeindruckt gewesen. Sie hat als Publikum gesagt, ich sehe sie alles nicht, aber ich freue mich über ihren Applaus und ich fühle mich sehr verbunden mit euch allen. Und es war sehr eindrücklich gewesen.
Was sind das für Momente, wo ihr so Musik hört? Jetzt sagen die natürlich immer dann, wenn ich eine Zigarre rauche. Aber...
ja, also ich bin, also meine Frau ist eine grosse Liebhaberin von klassischer Musik. Sie geht an ein klassisches Konzert. Ich gehe lieber an ein Soul- oder Rockkonzert oder Jazzkonzert. Wo wir das sind die Erinnerungen, die mich zurückbringen in meine Jugendzeit, als ich in Neuburg neu in die Schule bin, sind wir immer in die Kallen und Paris und haben die Jazzkonzert gelassen.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. Say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. I say father and you say pater. I say mother and you say mater. Pater, mater, uncle, auntie, let's call the whole thing off. I like bananas and you like bananas. I say Havana and I get Havana. Bananas, bananas, Havana, Havana. Go your way, I'll go mine. We'll be right back.
Ella Fitzgerald, Let's Call the Whole Thing Off. Ein Musikwunsch von Heinrich Villiger, Zigarrenfabrikant und Gast heute Abend im Fokus. Heinrich Villiger, wir haben vorhin über die Line Extension, wenn man so auf schön Neudeutsch sagt, also die Veränderung in ein anderes Geschäftsfeld als Tupac geredet. Und ihr habt euer Villiger Velo Abenteuer, sage ich jetzt mal, erwähnt, das ihr zusammen mit eurem Bruder, dem Kasper Villiger, der 89 Bundesrat ist worden, angegangen seid. Jetzt ist natürlich die Frage für jemanden, der so lange in dieser ganzen Industrie daheim ist, der eigentlich viel Erfolg hat gehabt, auch in seinem Geschäft, fuchst euch das, dass das Velo nicht funktioniert hat?
Ja, ich habe an das Velo geglaubt, eigentlich bis zuletzt. Darum habe ich dann auch noch die Investition gemacht mit der grosse Velofabrik in Ostsachsen, ehemals DDR. Wir haben auch ein Elektrovelo da schon gehabt. Und ich bin selber ein Velofahrer, also ich bin kein Rennfahrer, aber ich bin Mountainbiker-Fahrer jede Woche.
Ich habe sogar mal eine Aussage gefunden von euch in einem Interview, wo ihr sagt, ihr seid nicht süchtig nach Tabak, weil beim Velofahren raucht ihr nicht.
Ja, das stimmt. Beim Velofahren können sie natürlich nicht auch noch. Also früher hat man ja, es gibt natürlich Leute, die den ganzen Tag Stumpen im Maul haben. Mhm. Es gibt auch schon Töpffahrer, die Stumpen im Maul haben. Aber beim Velofahren geht es nicht. Und ich fahre also regelmässig jede Woche ein paar Stunden.
Ja. Also gehen wir nochmal zurück zu meiner Frage, ob euch das gefuchst hat. Ihr habt gesagt, ja, es hat euch schon gefuchst, aber ich will es noch ein bisschen genauer wissen.
Es hat mich gefuchst, weil wir... Ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt in das Velo-Ding und ich habe wirklich gemeint, ich habe geglaubt, wir könnten es voranbringen. Vielleicht haben wir es, ich weiß nicht, vielleicht, wenn wir zu viel, wir sind auch gewachsen im Tabakbereich und es gibt irgendeine Grenze, wo sie einfach nicht mehr können. Ich habe auch Probleme gehabt mit dem Management von dem Velo-Bereich. Sie haben Familienunternehmen, aber sie können nicht alles machen. Und ich hatte im Velobereich, ist ja niemand von der Familie aktiv. Im Gegensatz zu der Zigarre, ist niemand aktiv gewesen. Und ich hatte verschiedene Manager gehabt, auch aus der Branche, zum Teil aus der Branche gekommen sind. Und irgendwie hat es einfach nicht, haben wir das Ziel nicht erreicht.
Also es hätte müssen ein Patron-Ding bleiben, wenn es funktioniert. Ja. Ihr habt aber vorhin gesagt, ihr habt jetzt mit eurem Bruder, eben Kasper Villiger, angegangen, er als Ingenieur und ihr als Tabak-Spezialist. Ist das auch so ein Versuch gewesen, mal mit dem Bruder zusammen etwas zu machen?
Eigentlich nicht. Wir sind gut ausgekommen miteinander. Wir haben uns natürlich die Arbeit schon ein bisschen geteilt. Gut, er war schon Ingenieur und wir haben die ganze Mechanisierung schon da. Wir haben ja lange in Deutschland das Maschinenverbot gehabt, zum Schutz von der Handarbeit, bis Mitte 50er Jahre. Und nachher in der Schweiz haben wir auch zugewartet mit der Mechanisierung. Und dort hat er natürlich, er ist ja Techniker gewesen und ich nicht. Aber wir haben gut harmoniert miteinander. Und er ist ja dem Velo sehr interessiert gewesen und dann ist er ja dann in die Politik. Und dann hat man das, habe ich vielleicht das Velo, ja, kann vielleicht auch sagen, ein bisschen vernachlässigt. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es besser gemacht hat als andere, ja, aber es ist nicht so einfach, das Velo-Geschäft.
Als ihr 36 war, ist euer Vater gestorben und ihr seid auf einen Schlag eigentlich der Alleinherrscher ja. über die Firma.
Mein Vater ist 1996 gestorben und ich bin auch Ausgang 30.
Also 66?
66, Entschuldigung, ja. 66, ja. Und dann bin ich zusammen, und mein Bruder hat in dem Jahr sein Studium abgeschlossen. Und dann ist er ja unmittelbar auch in die Firma gekommen. Und dann haben wir es ja geteilt. Er hat die Schweiz betreut und ich habe Deutschland betreut. Aber ich bin schon von 1958 nach Deutschland gezogen. Mein Vater hat die Schweiz gemacht und ich habe Deutschland gemacht. Und darum bin ich ja jetzt auch seit 1958, bin ich Grenzgänger. Ich bin also in Deutschland Gastarbeiter, sage ich immer, ich bin einer von diesen Gastarbeitern, der umgekehrt in Richtung über die Grenze geht. Und das deutsche Geschäft ist ja, machen das ganze EU-Geschäft ja. Die EU ist ja unser grosser Markt. Und das war schon volle Beanspruchung.
Offenbar hat man in eurer Familie schon Anfang vom letzten Jahrhundert dort einen Standort gemacht. Ja. Genau aus diesen Gründen, weil man gesagt hat, die Schweiz ist so ein kleines Land und zum Expandieren. Und wegen der ganzen Zölle macht man wieder ein zweites Standort.
Ja, wir hatten einen grossen Export schon gehabt nach Deutschland. Also mein Grossvater ist ja schon mit 42 Jahren gestorben. Und hat meine Grossmutter das Geschäft übernommen und hat so dort eine sehr deutsche Firma gegründet. Und man hat hier natürlich noch nicht an eine EU gedacht, aber Deutschland ist hier natürlich viel grösser gewesen. Das Deutsche Reich ist ja sehr gross gewesen. Und wir sind dann, also die grösste, vor dem Zweiten Weltkrieg, die grösste Stumpenfabrik gewesen. Und wir hatten 2500 Leute gehabt, die von Hand Stumpen gemacht haben, 1939, als der Weltkrieg ausgebrochen ist, der Zweite Weltkrieg.
Ich habe das vorhin am Anfang von unserem Gespräch schon ein bisschen angetönt. Ihr habt gesagt, ein Studium wäre nicht drinnen gelegen. Ich musste einsteigen. Ja. Und dann mit 36 gestirbt. Der Vater, hat es je einmal ja, im Leben Momente gegeben, wo ihr euch denkt, eigentlich wäre es schön gewesen, ich hätte etwas anderes gemacht?
Ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich, wenn Sie mal am Anfang habe ich, gut, ich habe natürlich Freude gehabt, durch die Weltverbundenheit von der Branche. Die Tabak, die wir überall kaufen, die ausländischen Gäste, die kommen von überall, die Tabakverkäufer, das ist schon faszinierend. Und dann, als ich die erste Reise gemacht habe, bin ich schon angefressen worden. Aber so richtig angefressen eigentlich erst, nachdem ich 2-3 Jahre geschafft habe.
Ist das auch so ein bisschen ein Jet-Set-Leben, das dir da geführt hat? Also ich kann mir ja vorstellen...
Nein, ich bin kein Jet-Set-Mensch. Ich fliege gern, aber weißt du, in Kuba habe ich jahrelang nie in diesem grossen Hotel, wie immer, Privatwohnung, privat abgestiegen. Jetzt gibt es ja die privaten Quartiere. Wo dann meine Unabhängigkeit auch gehabt, wo man nicht jetzt oben noch muss mit dem Bierglas an der Bar stehen, bis der letzte Gast verschwunden ist. Ich bin gerne unabhängig, auch in Afrika. Also ich gehe nicht nur dorthin, wo es 5-Sterne-Hotel ist, übernachten auch. Die letzte Woche bin ich mit einem Dörfreund unterwegs gewesen, da haben wir noch mit Mühe und Not nach noch ein Hotel gefunden, haben dem noch eins zusammen auf einfachste Art in einem kleinen Hotel. Wir haben sogar noch immer um die Decke gestritten, in einem grossen französischen Bett. Ich habe gesagt, ich war natürlich lieber mit der Noel Campbell immer, als mit dem, aber ich bin nicht anspruchsvoll, ich kann mich gut anpassen.
Lehrt man das automatisch oder seid ihr das von Haus aus? Wie ist das Klima im Hause Filiger?
Ja, wir haben also mein Vater und mein Onkel, mit denen habe ich auch sehr lange gesehen, dass wir in der Kavallerie waren, Soldaten waren, die sehr stolz waren auf die, sind bei den Gider gewesen, das war ja eine Elitentruppe gewesen, sind also, mein Vater hat noch Rennen geritten.
Auch. Ihr selber seid einfach Militär gemacht und seid dann ziemlich schnell in Zivilschutz, habe ich gelesen.
Ich hatte Auslandsurlaub gehabt, bin relativ spät zurückgekommen und dann sind wir zum HD da.
Das hat euch auch nicht so viel gesagt, Militär. Zu dieser Zeit ist ja das elementar.
Vor allem, ich habe es eigentlich sehr kritisch. Ich habe mich immer gefragt, warum hat so viele Leute rumstehen und nichts zu tun haben. Es ist eigentlich, als wenn sie in der Industrie. Ich habe gesagt, ja, wissen Sie das? Ich habe gesagt, warum? Warum wird das? Ja, hat der zuständige Kommandant gesagt, wissen Sie, im Kriegsfall wurden den ersten Tag fällt ein Drittel und nachher kommt zwei Drittel. Und dann, was dann übrig bleibt, ist dann das Drittel, das der Kampf verprobt kann weitermachen. Darum brauchen wir 3-mal mehr, wieder, als wir eigentlich brauchten. Das ist logisch. Von der Logik her. Aber so können wir in der Industrie nicht rechnen.
Also der Teil wäre schon mal nicht klassisch, also irgendwie eben ein Netzwerk aufbauen durch eine Militärkarriere?
Nein, das hat mich eigentlich nicht unter. Das hat mich nicht besonders... Gut, mein Bruder hat Offizier, ist ja der Hauptmann geworden. Und er hat noch weitergemacht, aber für, als HD ist, kommt man an die Grenze, es einfach nicht mehr weitergeht. Aber es hat mich nicht gestört.
Ihr habt euch interessante Sachen mehrheitlich im Ausland erlebt, vermute ich mal.
Ja, natürlich auf diesen vielen Reisen auch. Ja, wenn ich irgendwo gehört habe, da gibt es Tabak, habe ich gesagt, muss ich mal schauen. Und dann war ich in Afrika, in Angola, wo man gar nicht kennt hat als Tabak. Also ich gehört, da wird auch Tabak gepflanzt. Dann bin ich nach Luanda geflogen und hatte dort in einer... gar keine Ahnung gehabt und sehe ich da ein Schild von Zibagai, Pflanzenschutzmittel. Ich habe gesagt, das wird ja da Tabak gepflanzt. Sie verkaufen ja wahrscheinlich irgendwo ihre Pflanzenschutzmittel und dann konnte ich mit denen ins Innere fahren, da Kontakt gehabt. Diese Sache habe ich gerne gemacht.
Also gibt es da auch so ein Esperanto von Tabakmenschen auf der Welt, wo man gar nicht Sprache braucht?
Die Zigarrenwelt, also vom ganzen Tabakkonsum ist ja, also 98%, 97% ist Zigaretten. Mhm. Und 3% von der Weltrottabakproduktion geht in Zigarren. Und da kennt man sich, das kennt eigentlich jeder. Jetzt, wo die Industrie auch ziemlich stark konzentriert ist, sind jetzt etwa ein Dutzend Firmen, die den ganzen Weltmarkt bedienen, kennt man sich einfach. Da trifft man auch wieder ein und ein paar Jahre später trifft man dann wieder irgendwo an einem anderen Ort von der Welt. Es ist schon faszinierend. Und es sind ja Leute auch, die sind, es ist so etwas Zigeuner, sie haben ja vorhin gesagt, Räucher ist nicht gesund. Und wir sind so an der Grenze, wenn ich sage, wir sind keine Mafiosi.
Man sagt immer, er ist am Teufel ab dem Karren gefallen. Ist es jemand ja, dort?
Geht ein bisschen in die Richtung. Nicht gerade Rauschgifthändler, aber es geht schon ein bisschen. Es kann sehr abenteuerlich sein.
Es ist auch so ein bisschen das Ikonografische, sage ich jetzt mal. Also Elvis Presley raucht, Villiger Kiel, also jetzt nicht mehr.
Ja.
Albert Einstein, das tönt ja auch so ein bisschen nach Figur.
Ja, oder? Wir haben vor ein paar Jahren einen Germanist von Zürich, der im Lehrer ist, hat das vorgeschlagen, wie sie Kalender machen mit Berühmtheiten, die geräucht haben. Ja, das gibt es ja Dutzende. Ich meine, also, über den Einstein ausgesucht und ein paar andere. Aber es gibt natürlich viele Berühmtheiten, die gesagt haben, die brauchen Zigarren oder Pfeifen oder den Rauch für das Studieren und ihre guten Gedanken zu haben, Schriftsteller und Musiker. Nein, da sind wir in guter Gesellschaft.
Wann habt ihr selber eure besten Gedanken?
Schon mit einer Zigarre. Also, ich schreibe auch noch relativ viel. Ich schreibe gerne, ich war beim Deutsch immer gut gewesen. Wenn ich mir ein Interview schreibe oder Fragen beantworte oder was auch immer, oder einen Artikel über die ganze WHO-Eingriffe in unsere Branche, dann hocke ich an die Schreibmaschine und räuche eine Zigarre. Dann muss ich gute Zigarre dabei haben. Ungestört. Ich habe keinen Computer, ich gehöre immer noch zu denen, die kein Computer haben. Ich bin immer lieber wie die alten Schriftsteller, die haben auch noch auf der Klapperschreibmaschine geschrieben. Dann schreibe ich das zusammen und dann tut es mir meine Sekretärin umsetzen in elektronische Post.
Also man hat echt den Rauch und ich höre jetzt natürlich gerade Typenrad-Maschinen. Die sagen Interviews, Zeitungsartikel, Stichwort Memoir, ist das ein Thema?
Ja, es sind immer Leute, die sagen, ich soll mal meine Memoiren schreiben. Ich sage, ja, gut, das Wort könnte ich schon schreiben, aber ob es jemand liest, das ist dann die zweite Frage.
Das ist jetzt Koketterie, Herr Philipp.
Nein, da habe ich jetzt einfach im Moment keine Zeit. Ich arbeite immer noch relativ voll und habe ja schon das Management, das steht. Ja. Aber es gibt immer noch Arbeit, die ich selber mache. Und vor allem, wenn es um Kommunikation geht und PR und so Zeug, mache ich noch gerne selber.
Hättet ihr vielleicht auch den Eindruck, dass das niemand so gut kann machen wie dir? Oder seid ihr jemand, der gut kann lassen?
Ja, im Moment, gut, es gibt sicher Leute, die es besser können, aber ich habe in meinem Bereich im Moment niemanden, der das eins zu eins übernehmen
könnte. Ihr habt selber 4 Kinder, einen Sohn, 3 Töchter. Ja. Eure Tochter ist die eine, die auch im Verwaltungsrat. Hat es dort je ein Thema gegeben von der Nachfolge? Oder?
Die ist unser Familienunternehmen ist natürlich auch nicht kritisch. Oder? Sie können nicht über ihr Ableben raus. Also mein Onkel hat immer noch probiert, alles so zu regeln, dass also noch nach Möglichkeit 3 Generationen weiter nach seiner Laune gegangen wäre. Aber das ist nicht möglich. Man muss das sehr konkret sehen. Ich habe die älteste Tochter, die interessiert ist, das Familienunternehmen weiterzuführen. Also wir werden eine familienexterne Führung haben, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und sie aber im Verwaltungsrat, wir sind nur 3 Leute im Moment, der Verwaltungsrat reduziert. Wir haben viel Palaver in Afrika gehabt, wir brauchen nicht 5-3 Längen auch. Oh, hoffentlich ist es gehört auch niemand.
Das ist immer ein bisschen Gefahr für Radio halt. Das kann durchaus sein.
Und jetzt haben wir ein 3er-Team und das ist sehr effizient und man verliert wenig Zeit. Und ich glaube, dass sie, wenn sie mit 1-2 Verwaltungsrat, kann sie das im Griff haben. Sie ist ja Medizinerin, aber sie hat einiges mitbekommen in den letzten Jahren, kann eine Bilanz analysieren, sehr kostenbewusst, und sie macht das gut. Die zweite Tochter ist die Krankenschwester in Bern.
Also sie sind alle so Mediziner, der Sohn ist Landwirt. Das tönt ja auch nach sehr gärtet.
Alle soziale Komponenten. Die dritte ist Lehrerin, die ist auch studiert, St. Gallen, ist Lehrerin an der Fachhochschule. Es geht alles so richtig Sozialbereich und Menschheit.
Also vielleicht doch Nikotinpflaster für alle, die nicht mehr beirauchen. Ich bedanke mich für den Besuch, Heinrich Villiger, und wünsche euch weiterhin gute Luft, mit was die auch immer durchsetzt ist. Alles Gute.
Danke.
Das war der Fokus mit dem Heinrich Villiger. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche.
Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto voy para Mayarí. Thank you.
tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Puerto voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.